Orange im Dialog, der Politik-Podcast mit Gregor Voth. Nah an den Menschen, klar in der Sache. Orange im Dialog. Reinhören, mitdenken, mitreden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Orange im Dialog. Mein Name ist Gregor Voth. Ich bin der Generalsekretär der Freien Wähler. Und heute wird es in unserem Podcast bunt. Alle Farben des Regenbogens sind heute hier und auch Daniel Meinke, der Vorsitzende der BAG Queer bei den Freien Wählern. Grüße dich, Daniel.
Moin, Gregor, vielen Dank.
Ja, Daniel, du bist auch bei den Freien Wählern Landesvorsitzender in Hamburg, aber heute wollen wir über deine Tätigkeit für die Bundesarbeitsgemeinschaft Queer der Freien Wähler reden. Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn ich davon noch nie gehört hätte? In diesem Fall habe ich schon mal davon gehört, aber wie muss ich ein Unbeteiligter die BAG Queer vorstellen? Was macht ihr so? Wer seid ihr so? Warum gibt es euch?
Ja, vielen Dank, Gregor, für die Frage. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wähler ist eine Gruppierung ihrer Mitglieder, die sich für queerpolitische Themen innerhalb der Bundesvereinigung Freie Wähler einsetzen, aus den verschiedensten Landesvereinigungen, von jung bis alt.
Ja. Euch gibt's auch schon eine ganze Weile. Es ist jetzt keine neue Entwicklung, dass es eine BAG Queer gibt, oder?
Nein, uns gibt es seit dem 1. März, 8. März, irgendwie so, 2023. Da wurden wir in Kassel gegründet unter deiner Leitung zusammen mit Kerstin Heimler-Kunze. War eine sehr gute Veranstaltung mit sehr viel persönlicher Präsenz der einzelnen Gründungsmitglieder. Also war sehr gut.
Gegründet sein, das ist ja im Grunde nur die halbe Miete, dann geht ja die Arbeit los. War es denn einfach, sowas aus dem Boden zu stampfen bei den Freien Wählern? Ich meine, die Partei hat ja auch schon von 2010 bis zur Gründung ohne BAG Queer existiert. Dann kommt eine neue Gruppierung innerhalb der Partei dazu. War das einfach? Wurdet ihr mit offenen Armen empfangen?
Ja, einfach ist ja bekanntlich nichts, ne? Und wir leben ja in einem Bürokratiestaat, wenn ich das mal so sagen darf. So ist es auch wie bei den Freien Wählern so ein bisschen. Natürlich gibt's ja auch Regelungen. Wir mussten einige Dinge erfüllen, so zum Beispiel das wirkliche Interesse einiger Mitglieder bekunden, so eine Bundesarbeitsgemeinschaft zu gründen. Da kann ja nicht einfach so ein Meinke um die Kurve kommen und sagen, ich gründe das jetzt und dann bin ich als Einzelperson eine Bundesarbeitsgemeinschaft. Nein, wir mussten mindestens 25 Unterschriften sammeln aus den verschiedenen Landesvereinigungen und dann beim Bundesvorstand einreichen. Und hat der Bundesvorstand irgendwann entschieden, dass es diese Bundesarbeitsgemeinschaft gibt und hat dann eingeladen zur Gründungsversammlung.
Und ihr habt euch dann, so habe ich das gesehen und mitverfolgt, gleich rangemacht und habt sozusagen Themen gefunden, die ihr als Bundesarbeitsgemeinschaft innerhalb der Freien Wähler nach vorne bringen wollt, wo ihr aber auch irgendwo mit Netzwerkpartnern außerhalb der Partei im Kontakt steht. Und ja, was sind so eure wichtigsten Themen? Was würdest du sagen, ist aktuell das, was die Community bewegt und was ihr deswegen auch bewegen wollt?
Auf jeden Fall ganz wichtiger Punkt ist die queere Sicherheit, so nenne ich sie jetzt mal. Wir haben natürlich, wie du selbst verfolgt hast, immer wieder Angriffe auf queere Personen, nicht nur auf queere Persönlichkeiten, eben halt so der typische Angriff, wenn Mann und Mann oder Frau und Frau sich Hand in Hand durch die Wälder begeben oder durch die Stadt. Da ist immer noch ein sehr hohes Potenzial der Gewalt zu spüren. Man könnte denken, im Jahr 2026 ist das schon mittlerweile ein bisschen abgeklungen, aber mein Bauchgefühl sagt, aktuell ist das eher ein bisschen schlimmer geworden. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, was wir haben.
Ja, also mehr queere Sicherheit, die Forderung ist klar. Aber was heißt das konkret? Wie erhöhe ich denn die Sicherheit für die Community im öffentlichen Raum?
Ganz klar, mehr Polizisten auf die Straße, wie in jedem anderen Fall ja auch, abgesehen von den Queers. Aber wir fordern ganz explizit auch mehr queere Ansprechpersonen in den Landespolizeien und in der Bundespolizei. Nicht jedes Bundesland hat den Luxus, 2, 3 oder 4 Queerbeauftragte zu haben.
Ja, nicht jedes Bundesland ist Schleswig-Holstein.
Ja, das stimmt, aber auch nicht jedes Bundesland ist Hamburg. Ja, denn Hamburg hat zum Beispiel auch 2. Und wenn man sich so anguckt, Bayern oder Hessen, die eben halt flächendeckend vielleicht auch nur eine Handvoll Queerbeauftragte haben, ist eben halt ein bisschen schade dann, wenn die irgendwie nur in Wiesbaden sitzen und die Kollegen aus Kassel da ganz hinfahren müssen, um sich Rat zu holen von den ausgebildeten Kollegen. Und da ist das Thema, ich finde, jeder Schutzpolizist sollte in Deutschland zu diesem Thema sensibilisiert werden. Also den gewissen Blick bekommen. Wenn da jemand kommt und sagt, ich würde gerne eine Anzeige machen, ich bin überfallen worden, ich bin queerfeindlich, beleidigt worden, etc. pp. Das ist ganz oft in einigen Dienststellen der Polizei noch mit Vorsicht angefasst, aber der überwiegende Teil ist schon auf unserer Linie, würde ich sagen.
Ja, absolut. Ist ja ein Bürger dieses Staates, der Gewalt und Bedrohung erfährt. Da muss die Polizei ja hinterher. Von daher absolut richtig, dass ihr fordert, dass da auch dann Fortbildung, Weiterbildung etc. passiert, dass die ja in dem Themenfeld genauso gut aufgestellt sind wie in anderen Themenfeldern. Ich glaube, da gibt's ja bei der Polizei so ein Fortbildungsintervall in ganz vielen Themen. Und das Thema muss dann natürlich auch mit rein.
Definitiv.
Nächste Frage, queere Sicherheit. Gibt es sonst noch Maßnahmen, die vielleicht in einzelnen Bundesländern schon funktionieren, die bundesweit Sinn machen, wo ihr sagt, so von Best Practice lernen, das sollte nicht nur in einem Land, sondern in allen Ländern in der Zukunft passieren?
Ja, also ich bin zum Beispiel so ein Freund von der App SafeNow. Ich weiß nicht, ob du die kennst, lieber Gregor.
Ist mir noch nicht untergekommen, erzähl mir mehr.
Das ist eigentlich ein Projekt der Deutschen Bahn gewesen. Der Hamburger Hauptbahnhof war zum Beispiel eine SafeNow-Zone. Da gibt es auch eine App fürs Handy. Da kann man sich unter anderem Notfallkontakte einspeichern. Wenn man dort denn den SOS-Knopf drückt, werden alle hinterlegten Personen gleichzeitig alarmiert. Freunde, Verwandte oder eben halt auch der Notruf. In einer Zone, einer SafeNow-Zone zum Beispiel, der Hamburger Hauptbahnhof, wenn man da den stillen Alarm drückt als Zeuge, weil man sich da irgendwie zum Beispiel in einer Schlägerei nicht einmischen möchte, löst automatisch die Sicherheitskräfte aus. In Hamburg ist es so, die Sicherheitskräfte werden gebildet aus Landespolizei, Bundespolizei, Deutsche Bahnsicherheit und der Hamburger Hochbahn. Diese vier Trupps sind dann auf dem Weg zu dir, bis du den Knopf quasi loslässt. So lange können die dich dann auch orten.
Ja, aber das ist ja total sinnvoll, weil wenn du das Handy ans Ohr nimmst und jemanden anrufst, dann bist du ja im Grunde der Nächste, der in der Schlägerei drin ist. Also das ist ja echt eine gute Maßnahme.
Genau, aber leider hat Hamburg sich gegen, oder vielmehr die Deutsche Bahn, sich gegen die Weiterführung solcher Zonen am Hamburger Hauptbahnhof entschieden. Ich wäre für mehr solcher Zonen, gerade wenn man so mein Hamburg jetzt anguckt, Steindamm, Reeperbahn oder ähnliches, wenn man sich da diese Zonen einrichten würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass dort sehr viel mehr Sicherheit kommt.
Ja, und ich glaube, mit diesem Thema Sicherheit, das ist ja auch mit Zahlen belegt, dass diese Hasskriminalität immer weiter zunimmt. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir gesamtgesellschaftlich gerade haben, dass einfach irgendwo sich alles in Richtung der Extreme bewegt und dass die Leute sehr unversöhnlich sind und so eine Intoleranz irgendwo zurückkehrt, was sich dann in den extremen Ausprägungen eben auch in solchen Übergriffen zeigt. Und klar. Absolut wichtige staatliche Aufgabe, die Betroffenen zu schützen, weil niemand sollte in Deutschland auf der Straße unterwegs sein und sich verängstigt umgucken müssen. Wirklich wichtiges Thema, was ihr da aufgetan habt.
Wichtiges Thema auch ist die Bildung. Die queeren Themen werden in den meisten Schulen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Da wird das Leitbild Mutter, Vater, Kind beigebracht. Aber es gibt eben halt auch andere Familienbilder. So Mann, Mann, Frau, Frau. Und dann selbstverständlich die Pflege. Weil es gibt, da haben wir auch schon mit dem Walter Bertel, dem Vorsitzenden der BAG Senioren, der ja vor kurzem bei dir war, lieber Gregor, auch schon gesprochen. In den Pflegeheimen gibt es auch noch Berührungsängste mit queeren Leuten, sodass man da auf jeden Fall den einen oder anderen Punkt noch aufgreifen müsste.
Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das ja gar nicht mal so eine kleine Gruppe. Auch wenn man vielleicht ein anderes Bild der queeren Community im Kopf hat, irgendwie jünger, aktiv, bunt. Es gibt auch aktiv und bunt im Alter. Und das sind 5-7% der Senioren, die sich der queeren Community in irgendeiner Form, sei es geschlechtliche Identität, sei es sexuelle Ausrichtung, zugehörig fühlen. Das sind ja eine Menge Menschen, Daniel. Und für die gibt's im Grunde kaum Angebot bisher. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, kann man so sagen tatsächlich. Also wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, die eine oder andere Einrichtung mal unter die Lupe zu nehmen. Und da ist uns tatsächlich aufgefallen, dass es zwar Angebote gibt, so für das typische Bild, ja, aber eben halt nicht für queere Personen. Da sollte man tatsächlich mit Vielfalt gestalten, offener sein. Es gibt vielleicht so ein queeres Bingo anbieten oder. Da würden mir zum Beispiel viele Dinge einfallen, aber das würde hier, glaube ich, den Zeitrahmen sprengen.
Ja, ich glaube, bei dem Themenfeld ist ja auch Einsamkeit dann ein Thema. Wenn man quasi in der Altenpflegeeinrichtung dann der Einzige seiner Art ist und außerhalb dann keinen Kontakt hat, kann ich mir das auch schwierig vorstellen.
Ja, das stimmt. Also man sollte schon den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, per App oder ähnlichem Social Media auf jeden Fall nach draußen zu kommunizieren. Und das ist irgendwie schon das Problem, denn ich habe selber leider die Erfahrung machen müssen, wenn die Senioren sich keinen eigenen Router organisieren, sind sie leider von der Außenwelt, was das Internet angeht, ausgeschlossen.
Gerade wenn wir jetzt gucken, welche Generationen kommen jetzt aktuell ins Seniorenheim, dann sind das ja Generationen, die absolut mit dem Computer verbunden sind, die internetaktiv sind. Und da muss auch, glaube ich, in ganz vielen Einrichtungen, die das noch nicht umgesetzt haben, ganz viel passieren. Unabhängig davon, ob sie queer sind oder nicht. Und als BAG habt ihr ja bestimmt auch noch einiges vor für die Zukunft. Was ist denn so in dem nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren an Aktivitäten von euch zu erwarten?
Ein bisschen kann ich dir vielleicht schon aus der Schatzkiste verraten. Es ist so, dass wir vermutlich wieder an dem einen oder anderen CSD teilnehmen. Vielleicht dürfen wir auch zu dir nach Lübeck wiederkommen. Wir werden auf jeden Fall, wenn es gewünscht ist, auf dem ein oder anderen Bundesparteitag uns wieder präsentieren. Auch würden wir sehr gerne, wenn es uns gestattet wird, am Grundsatzprogramm teilnehmen. Und die anderen Veranstaltungen, die müssen wir erst nochmal so durch den Bundesvorstand BAG Queer bekommen.
Das heißt, ihr habt also sowohl Außeneinsätze als auch interne Programmarbeit vor. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die bisher noch nicht bei euch engagiert sind, aber sich vielleicht bei euch engagieren wollen, wie macht man das? Und ich glaube, die Frage stellt sich natürlich auch, muss ich dann irgendwie nachweisen, dass ich besonders queer bin oder wie funktioniert das? Also Senior ist ja eine einfache Geschichte. Das steht auf meinem Ausweis. Aber wie ist das, wenn man bei euch mitmachen muss?
Also wichtiger Punkt ist natürlich, wenn man noch kein Mitglied ist bei den Freien Wählern, erstmal Mitglied werden bei den Freien Wählern.
Das ist sowieso immer eine ratsame Maßnahme.
Definitiv. Und wenn man es denn zu dem Entschluss geschafft hat, Mitglied zu werden, man die Aufnahmebestätigung in der Hand hat, bekommt man von der Bundesgeschäftsstelle eine E-Mail mit den verschiedensten Bundesarbeitsgemeinschaften, wo man sich anmelden kann. Da tauchen wir dann tatsächlich auch auf. Und dann schreibt man der Bundesgeschäftsstelle einfach eine E-Mail, so, hallo, ich würde gern Mitglied sein in der Bundesarbeitsgemeinschaft Queer. Dann bekomme ich die Info und ich setze mich mit dem jeweiligen Interessenten zusammen und dann ist er Mitglied in der BAG Queer.
Okay, das klingt nach einem machbaren Aufnahmeverfahren. Das heißt, alle, die selbst Teil der Community sind oder die Community unterstützen wollen, können also bei euch mitmachen. Wer es, wie gesagt, bisher noch nicht geschafft hat, dem können wir heute das nur wärmstens ans Herz legen, das zu tun. Und dann kann er eben bei euch mitmachen und an diesen Themen arbeiten. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal den Blick auf die Freien Wähler verlassen und uns der Gesamtgesellschaft zuwenden, wenn wir Queerpolitik in Deutschland uns angucken, was ist denn gerade so das wichtigste Thema, was die Community umtreibt und wie sollten sich die Freien Wähler da positionieren?
Ja, also natürlich gibt es 2 Punkte und ich denke, das ist auch das Thema, was momentan auf Bundesebene so ein bisschen rumrührt. Einmal natürlich das Thema Sicherheit, was ich eben schon kurz angeschnitten habe und dann das Thema Selbstbestimmungsgesetz. Wir als Freie Wähler Queer haben dazu eine klare Position getroffen damals. Wir sind ja für das Selbstbestimmungsgesetz. Vielleicht nicht in der jetzigen Fassung, so wie es ist. Man kann da an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal die Pfeile ansetzen. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon dafür. Und ja, ich höre auch regelmäßig aus unseren eigenen Reihen die Widersprüche davon.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so eine sehr vergiftete Debatte irgendwann geworden, als die Ampel das angegangen ist. Und ich glaube, das lag auch teilweise in der Art und Weise, wie das präsentiert worden ist und wie wenig gesellschaftliche Diskussion da eigentlich im Vorwege stattgefunden hat. Und dann eben ja durchaus berechtigte Kritik ja auch an einigen Punkten formuliert worden ist und damit irgendwie seitens der Bundesregierung in meinen Augen gar nicht umgegangen worden ist, sondern sobald man irgendwo nur einen Absatz von diesem Gesetz mal kritisch hinterfragt hat, muss das so sein, kann man das nicht auch anders ausgestalten, dann ist man eben gleich irgendwie ins Abseits gestellt worden. Von daher war das, glaube ich, auch so ein bisschen ungeschickt umgesetzt, wie so vieles in der Zeit. Nichtsdestotrotz müssen wir die Debatten natürlich führen. Und das ist natürlich einmal das Thema Frauenschutzräume. Ich glaube, da ist viel Hysterie und wenig Fallbeispiele, wo es tatsächlich problematisch ist.
Definitiv.
Aber natürlich muss man das auch ernst nehmen, wenn es da irgendwo noch Nachsteuerungsbedarf gibt. Und das andere Thema, glaube ich, was viele umtreibt, ist das Thema Minderjährige. Auch da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren ja noch Debatten geben, wie man das vielleicht noch anders ausgestalten kann als im aktuellen Gesetz. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist eigentlich die Debatte, dass es ja Selbstbestimmung geben soll. Das ist hoffentlich bis auf an den politischen Rändern inzwischen unumstritten. Oder siehst du da auch in der gesellschaftlichen Mitte wieder eine Diskussion aufkommen?
Nee, ich denke, überwiegend ist das schon selbstverständlich, dieses Selbstbestimmungsgesetz. Aber wie du schon sagst, an den politischen Rändern, ob man da was sagt oder, wie wir Hamburger so schon sagen, im Barmbek rauscht die Linde.
Das ist der Hongkonger Kaffeesack des Hamburgers, richtig?
Ja, genau.
Also ich glaube, Selbstbestimmungsgesetz ist ein riesiges Thema, was es zu diskutieren gibt. Und ich hatte auch in eurem Papier gelesen, ihr habt da ja auch Verbesserungsvorschläge gemacht, wie man da Kritikpunkte auch einarbeiten kann. Finde ich sowieso toll an eurer BAG, dass ihr da einen sehr konstruktiven Zugang zu all den Themen habt und nicht einfach ein Pappschild bemalt und sagt, ich will mehr von allem, sondern euch tatsächlich auch Gedanken, Umsetzung und einzelne Bausteine macht. Großes Kompliment da an eure Arbeit und es freut mich, dass es euch gibt.
Vielen Dank.
Und wie gesagt, die herzliche Einladung an alle da draußen, die bei euch mitmachen wollen, das auch zu tun. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst und das erzähle ich fast jedem meiner Podcast-Gäste und also auch dir. Wenn ihr natürlich mal ein ganz aktuelles, brandheißes Thema habt, was diskutiert werden muss, wo wir uns austauschen können, dann bist du auch immer herzlich willkommen, wieder in diesem Podcast zu erscheinen. Es ist absolut nicht so, dass man nur einmal hier sein darf. Da würde ich mich sehr freuen, wenn es neue Entwicklungen gibt. Komm gerne wieder. Und für heute herzlichen Dank, Daniel Meintke.
Vielen Dank, lieber Gregor.